Meine Botschaft für morgen, die heißt, du hast kein Recht auf Freibier. Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht keine besonders geistliche Überschrift, aber sie versteht jeder. Okay, falls dir das nicht gefällt, machen wir es anders. Habe auch noch den Titel, Menschen, denen man nicht helfen kann oder wenn Jesus an dir vorübergeht. Also welcher Titel dir am besten gefällt, der kannst du dir raussuchen. Ja, genau, ne? Freibier. Thomas sagt Freibier. Also, du hast kein Recht auf Freibier. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und deut nur auf ihn, der weiß schon, was Sache ist. Okay, gut. Römer Kapitel 10, Vers 21. Da heißt es, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Sagst du, Mensch, Pastor, was ist denn das für ein Anfang? Naja. Wenn Jesus an dir vorübergeht, bleiben wir mal dabei. Wenn Jesus an dir vorübergeht, dann musst du reagieren. Schau, hier heißt, dass der Herr den ganzen Tag seine Hände ausgestreckt hat nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Mein Vorschlag zur Güte, sei du nicht ungehorsam und widerspenstig Gott gegenüber. Es ist so, schau, dass Gott manchmal zu Leuten kommt und die anspricht. Dann ist es manchmal so, dass Jesus an Menschen vorbeigeht und er schaut, wie sie reagieren. Und dann ist es so, dass Leute auf ihn zugehen und was von ihm wollen. Und auf diese drei Dinge möchte ich heute Morgen ein bisschen mit euch eingehen. Denn ich schlage vor, dass wir Leute sind, die reagieren, wenn Jesus an uns vorbeigeht. Sag mal jemand Amen. Okay, schon manchmal ergreift Gott die Initiative und du musst überhaupt nichts machen. Er macht das ganz von selber. Im 2. Mose Kapitel 4 zum Beispiel, ihr wisst alle, was da passiert ist, da ist Mose in der Wüste. Übrigens, Mose ist nicht in die Wüste gegangen, um dort zu meditieren. Er ist in die Wüste gegangen, um was Nützliches zu tun, nämlich Schafe zu hüten. Okay, es sind schon manche in die Wüste gegangen und dann wieder rausgekommen und waren schräg drauf. Denkt dran, an wem ist Jesus als erstes begegnet in der Wüste? Na, dem Versucher, das ist nur am Rande. So, er hütet also Schafe in der Wüste und dann passiert was. Ein Dornbusch explodiert und brennt und er geht hin und schaut. Und als er hingeht und schaut, kommt eine Stimme aus dem Dornbusch. Mose hätte sagen können, oh, schau, ein Dornbusch, der gerade brennt. Interessant. Und er verbrennt nicht. Das ist mal interessant. Und dann hätte er weitergehen können, weil er war ja beschäftigt mit Schafehüten. Aber das hat er nicht gemacht. In dem Moment, in dem er gesagt hat, ich muss mal schauen, was da ist, hat Gott zu ihm gesprochen. Erst dann, als er reagiert hat. Das ist wichtig für uns heute. Okay, und dann steht er dort und Gott spricht mit ihm. Mose, geh nach Ägypten und hol mein Volk raus und so. Und dann entspinnt sich ein Gespräch, auf das wir heute nicht eingehen. Auf was ich raus will, ist, Gott ist zu Mose gekommen und hat ihn angesprochen. Und das Resultat war, dass Mose gesagt hat, im 2. Mose Kapitel 4, Vers 13 oder wo es steht, ach Herr, schick jemanden anderen. Keine Lust. Interessant, also Gott kommt zu dir und will was von dir und du sagst, hä, keine Lust. Keine Lust, überleg dir das mal. Lass mal einsingen. Es gibt also hammermäßige Männer Gottes, Frauen habe ich jetzt keine rausgesucht in dem Zusammenhang, die sagen, wenn Gott zu ihnen kommt und ihnen eine Aufgabe gibt, ich meine, wir wollen doch das alle, wer will in seine Berufung Gottes eintreten? Sag mal ehrlich, natürlich, du willst genau das tun, zu jeder Tageszeit, zu jeder Stunde, zu jeder Sekunde, was Gott will von dir, richtig? Und wenn er dann mal kommt, dann sagst du, ach, er sucht einen anderen. Also die Reaktion gibt es, halten wir mal fest. Mose. Und wer ist die zweite epische Person im Alten Testament? Es ist Elia. Und wir wissen, was mit Elia passiert ist. Elia ist auch in die Wüste gerannt. Also dort hat er sich unter einen Ginsterstrauch gelegt, auch wieder ein Busch. Na? Und er liegt also dort und er will schlafen, er will sterben. Weil alles so blöd ist. Und ein Engel weckt ihn auf und sagt, komm, steh auf, iss, trink und so. Und der Herr sagt dann, er sagt dann mehr oder weniger zum Herrn, ach, wozu, ich soll jetzt da weitermachen? Wozu, hat doch eh keinen Wert. Ich predige, ja, okay, es ist Feuer vom Himmel gefallen, ja, und okay, ich habe gebetet, es ist Wasser vom Himmel gefallen. Das ganze Volk hat sich niedergeworfen und hat gebrüllt, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Und sogar der König, der war ganz beeindruckt und alles, aber Herr, wenn wir mal ganz ehrlich sind, was bringt's? So war der drauf. Also der erste sagt, Herr, sucht er jemanden anderen und der andere sagt, Herr, was bringt's? Schau, wenn du ein entmutigter Prediger bist, der mich zufällig hört heute Morgen, Dann denk, sei so gut an Elia. Frag dich nie, was es bringt, sondern vertraue der Kraft von Gottes Wort, die die Menschenherzen verändert, während du denkst, es bringt nichts. So, es gibt diese Situationen. Ich habe mir gedacht, das ist mal echt interessant. Gott geht zu seinen Propheten und zu seinen Männern Gottes und der eine sagt zu ihm auch, Herr, such den anderen, und der andere sagt, was bringt's? Hat doch eh keinen Wert. Genau so ist es gewesen. Okay, dann gibt es jetzt aber noch eine andere Situation. Und zwar die, dass der Herr an dir vorbeigeht. Bei Mose haben wir das schon angedeutet gesehen. Der Herr geht vorbei und er wartet darauf, wie du reagierst. Und hör mal, du hast heute Morgen eingeschaltet oder heute Abend oder wann immer du mich hörst. Und es ist kein Zufall. Du hast es nicht zum ersten Mal gemacht, sondern du hörst schon öfter jetzt. Du sagst, du hörst bloß zu, weil deine Frau das hört, aber in Wirklichkeit hörst du auch zu und es spricht dich auf einer Ebene an, die du nicht so ganz definieren kannst. Was da passiert ist, was du erlebst, ist es, dass Gott an dir verkappt vorbeigeht. Aber denk dran, er geht vorbei, er bleibt nicht ewig da. Entweder du reagierst auf ihn und lädst ihn ein, oder es passiert nichts. Woran sehe ich das jetzt? Pass mal auf. Oder du bleibst unerlöst, sehen wir es mal so. Worauf will ich raus? Im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, da steht eine interessante Begebenheit, auf die ich jetzt abstelle. Und zwar ist die Welt gerade wieder furchtbar im Eimer. Ich meine, Römer herrschen im Land und Israel ist unzufrieden, politische Situation sehr, sehr unbefriedigend. Und dann war ein geistlicher Aufbruch unter diesem Rabbi Jesus von Nazareth, aber den haben sie ans Kreuz genagelt und jetzt ist er gestorben und es ist ganz furchtbar. Und einige hysterische Frauen sind gekommen und haben gemeint, er ist auferstanden, wir haben ihn gesehen und wir wissen doch, Auferstehung, das ist so eine Sache am Ende der Tage vielleicht, aber doch in unserer Mitte nicht. Wir sind doch hier, wo sind wir vielleicht, in einer geschichtlichen Situation oder was? Und so reden sie miteinander und sie sind niedergeschlagen. Und sie gehen von Jerusalem nach, ihr habt schon erraten, ne? Nach Emmaus. Und da kommt plötzlich ein Wanderer, der sich ihnen anschließt. Und es ist Jesus und ihre Augen werden so gehalten, dass sie ihn nicht erkennen. Und er fragt, was habt ihr denn? Und sie sagen ihm, was sie haben. Und dann schimpft er sie und sagt, oh ihr Langsamen im Kopf, habt ihr nicht gelesen? Und dann erkläre ihnen im Alten Testament die ganzen Schriftstellen, die den Messias betreffen, die zeigen, wo der Messias geboren werden muss und was er tun muss, was er leiden muss, wie er sterben muss, dass er auferstehen muss, alle diese Dinge. Und es heißt, dass ihr Herz, während er redet, in ihren Herzen, dass ihr Herz in ihnen brannte. In anderen Worten, es hat sie angesprochen auf einer Ebene, das sind sie nicht richtig definieren konnten. Irgendwas war da, was anders ist als sonst wo, wenn man fernseht oder sonst was macht. Und dann passiert was. Sie kommen in Emmaus an und sie kommen an ihr Haus und sie sperren die Haustür auf und der Wanderer, das heißt, er stellt sich so, als ob er weitergehen wollte. Ja, steht wirklich da. Und jetzt kommt es drauf an. Jetzt kommt alles auf die beiden an. Jetzt kommt alles auf diese beiden Jünger an. Wie reagieren sie? Sagen sie, ja, schön war's, vielen Dank, Schriftgelehrter, Rabbi, wer immer du bist, keine Ahnung, du hast keinen Namen, komm gut heim, und dann hätten sie ins Haus gehen können, oder, und die waren so schlau, dass sie gesagt haben, Rabbi, wo willst du denn hin? Es ist schon Abend, ja, und der Tag hat sich geneigt, komm und übernacht bei uns heute. Und darauf hat er gewartet, darauf hat Jesus gewartet, auf eine Einladung in ihr Haus hinein. Und dann kommt er sagt, ich weiß nicht, ob er sich geziert hat, ja. Er kommt auf jeden Fall, halt so gut. Und er setzt sich hin und dann essen sie miteinander, ihr Lieben. Dann essen sie miteinander. Und als sie miteinander essen, wird er vor ihnen sichtbar und sie erkennen, es ist Jesus, es ist der Herr. Und dann wird er unsichtbar. Und dann sind sie so platt, dass sie im Dauerlauf diese 10 Kilometer zurückrennen nach Jerusalem, um dort zu verkündigen, wir haben ihn gesehen. Die Frauen waren überhaupt nicht hysterisch, die hatten recht. Und während sie noch reden, erscheint Jesus selber unter ihnen. Also er ist auch zurückgegangen. Aber wichtig ist, er ist er hat sich einladen lassen. Er ist nicht gekommen, einfach so, sondern die haben ihn einladen müssen. Und auch du, schau, musst ihn einladen. Was passiert, wenn du Jesus einlädst? Dann setzt er sich mit dir hin und isst mit dir zu Abend. Oder da feuern bei mir eine ganze Reihe Schriftstellen ab. Und zwar, ich gehe auf zwei ein. Und zwar einmal, ihr kennt Psalm 23, du bereitest deinen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Hör mal, überleg mal, Jesus, du hast Jesus eingeladen in dein Haus und ihr setzt es da und ihr esst miteinander, so wie die Emmaus-Jünger, ihr esst miteinander. Okay, ihr bereitet dir quasi einen Tisch und dann kommen deine Feinde rein, schon mit gezücktem Schwert, ja, blutunterlaufenden Augen und die sind jetzt bereit reinzuschlagen. Und Jesus sitzt da neben mir und isst mit dir. Ich frage mal, wirkt sich das beruhigend auf deine Befindlichkeit aus, wenn Jesus da direkt neben dir sitzt? Also ja, oder? Ich meine, das ist jetzt keine Fangfrage und nichts. Definitiv, also wenn meine Feinde reinkommen würden, ich meine, ich habe natürlich keine, ja. Und Jesus sitzt neben mir und die kommen an und wollen, was weiß ich, mein Haus verwüsten. Ich sage nur, Herr, du bereitest einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, ja. Frieden, hä? Frieden, Frieden? Stell Frieden her, Herr. Und ich sage euch eins, der Herr würde Frieden herstellen. Und zwar so schnell, die wären so schnell verpackt und verbündelt, ja. Oder die würden sich gegenseitig massakrieren, aber nach Möglichkeit dann vor meiner Tür, dass ich nichts damit zu tun habe. Ja, dass es eine Art hat, garantiere ich euch. So ist es halt so gut, Jesus einzuladen in dein Leben und ganz bewusst mit ihm zu leben. Sag mal jemand Amen. Und dann noch was. Es gibt ja auch, hör mal, es gibt ja auch Christen, die so mit dem Herrn gehen. Ja, irgendwie schon an ihn glauben, aber nie wirklich sein Wort befolgen, weil sie doch zu weltlich sind. Ja, weil die Welt doch immer lockt und alles. Schau, in der Situation klopft Jesus an deine Tür an. Wir sind jetzt in der Offenbarung, Kapitel 3, letzte Gemeinde, eine abgefallene Gemeinde, die Gemeinde von Laodicea. Da sagt Jesus, siehe, ich klopfe an. Und dann heißt es weiter, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, dann komme ich und werde mit ihm essen. Sind wir wieder beim Essen? Ja, bereite deinen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Normalerweise, wenn deine Feinde vor dir sind, hast du keinen Appetit. Stimmt? Wenn du in einem Rechtsstreit bist, weil du ungerechterweise verklagt worden bist, dann hast du keinen Frieden. Ja. Natürlich gewinnst du das, du weißt es, dass du es gewinnst, das Recht ist auf deiner Seite, aber trotzdem, also ich weiß das, wie das bei mir war. Ja, ich habe das schon mal gemacht. Wir haben in 5 Minuten den Prozess gewonnen, alles wunderbar, aber trotzdem, du denkst dir, wie das wohl wird und alles. Du bist nervös, du hast keine Lust groß zu essen. Oder vor Prüfungen und alles, kennen wir doch. Jetzt kommt plötzlich der Herr und sagt, hey, komm, mit mir kannst du essen, das ist alles in Ordnung. Ich bereite einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Und das nächste ist, in der Offenbarung jetzt hinten, Kapitel 3, na, ich klopfe an, wer meine Stimme hört und öffnet, also nicht nur ihn vorübergehen lässt, sondern ihm öffnet. Zu dem komme ich und dann gibt es noch ein paar gute Sachen. Und zwar, erstens, Jesus bereitet dann an den Tisch im Angesicht der Feinde, das habe ich schon gesagt, ihr esst gemeinsam und dann geht's weiter, Vers 21, das war Offenbarung Kapitel 3, 20 und jetzt 21. Wer überwindet, das heißt, wer die Tür aufmacht, ganz einfach, überwinden ist ziemlich einfach, Jesus einladen. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mit meinem Vater mich auf seinen Thron gesetzt habe. Also Jesus einzuladen, mit ihm zu essen, Gemeinschaft zu haben, wie wir das heute haben, im Wort Gottes Gemeinschaft haben, ist wunderbar und es bewirkt etwas. Eine langfristige, naja, nicht nur langfristige, eigentlich eine mittelfristige, ein mittelfristiger Segen ist, dass du mit ihm beginnst zu herrschen. Du setzt dich mit ihm auf seinen Thron, wie er sich auf den Thron seines Vaters gesetzt hat. In anderen Worten, du Knilch, du Wicht, du Niemand, du Provinzpflanze, hast Teil an der Allmacht Gottes. Warum? Weil er dir das zugesteht und das lässt. Das ist nichts anderes als, hey, ich werde an deine Gebete erhören. Schau, ein Thron steht für zwei Dinge. Wenn wir an Thron denken, als Subalterne, dann denken wir an Privilegien, richtig? Der König, der darf im schönsten Auto fahren und wenn der mal der Hängematte schwingt, dann wedeln sie ihm kühle Luft zu und irgendjemand, der wirft ihm dann auch noch was Rosinen in den Mund und all das so Zeugs. Also wir denken an Privilegien. Aber ein Thron steht noch für was anderes auch. Er steht für Verantwortung. Wenn du einen Thron inne hast, dann bist du verantwortlich. Ja, für die, die unter dir sind, sagen wir immer Amen. Also Thron steht für zwei Dinge. Der Herr beruft dich dann in ein Erwachsenenleben. Du hast dann, ja, du hast Privilegien, wie andere sie nicht haben. Pass mal auf, wenn ich Gott nachfolge, ihm suche, okay, und Stund um Stund mit ihm ringen, also mit seinem Wort ringen, im Gebet verbringen und er mich dann segnet, und du in der Zwischenzeit fernziehst, dann brauchst du nicht auf meinen Segen eifersüchtig sein. Du kannst den auch haben. Sag mal mit mir, Gottes Bach ist voller Wasser. Er muss es bloß schöpfen. Hier und da, darum geht es jetzt ein wenig. Also das Wichtigste und das Erste überhaupt ist, du musst, wenn Jesus an dir vorübergeht, du musst ihn einladen. Wenn er klopft, musst du die Tür aufmachen und ihn am besten reinziehen. Und sagen, Herr, du gehst nirgendwo hin. Ja, die Tür zu machen und dann esst ihr miteinander und habt Gemeinschaft. Gemeinschaft, ungezwungene Gemeinschaft. Normalerweise, es sei denn, es ist so eine Staatsaffäre, an Weihnachten oder sonst wo, wenn die Familie zusammenkommt, dann ist es eher informell. Dann ist es eher, man streckt sich aus, man isst man selber. Also ich hoffe, dass das bei dir so ist. Ja, und das ist prima, das ist wunderbar. So hast du also Gemeinschaft mit dem Herrn. Und das ist gut. Und du hast zwei Dinge davon. Erstens, Frieden in deinem Leben wie sonst nicht, weil er nämlich weil er dir einen Tisch bereitet im Angesicht deiner Feinde. Und wenn Jesus mit dir am Tisch sitzt, dann hast du keine Probleme mehr. Er hat sie dann. Er ist dein Hütte. Und zweitens, du hast einen Anteil und ein Anrecht dann, wenn du mal überwunden hast, schau, wenn du mal Probleme gehabt hast, die dich am Blut schwitzen lassen und du hast sie überstanden und Gott ist durchgekommen und hat dein Gebet erhört, in dem Moment passieren zwei Dinge. Du wächst geistlich, du bekommst Privilegien und Verantwortung. Und manche von uns, die kommen im Leben deswegen nicht besonders viel weiter, weil sie verantwortungslos sind. Kaum gibt der Herr dir eine verantwortungsbewusste Situation, Position, verblödelst du sie. Muss nicht sein. Okay, ich mache jetzt gleich weiter. Jesus ist noch wo vorbeigegangen. Ich habe mir gedacht, das ist ja mal wirklich, wirklich interessant. Was hat er sich nur dabei gedacht? Im Markus-Evangelium Kapitel 6, ihr wisst schon, die Speisung der 5000, Jesus lehrt sie viele Dinge und er heilt auch und es ist eine große Sache. Und dann sind alle Leute hungrig und der Tag wird schon wieder alle und dann speist Jesus die 5000. Ich meine, das ist ein Hammerwunder. Jesus fragt seine Jünger, was habt ihr denn? Ja, 5 Brote und 2 Fische. Überlegt mal, unter 12 Jüngern, 13 mit Jesus, vielleicht waren noch die Frauen dabei, da sind wir bei 20 Leuten. Und die Gruppe um Jesus herum, die hatte nur 5 Brote und 2 Fische. Und die Brote, ihr wisst schon, das waren so Fladenbrote, so Pita-Brote. Wisst ihr, was ich meine? Fladenbrote, in die du den Fisch einwickeln kannst. Aber wenn du 5 Brote und nur 2 Fische hast, dann kannst du ihn da 2-mal wickeln und den Rest schaust du. Und das dann für 13, sagen wir 20 Mann um Jesus herum. Also die hatten wirklich nichts. Das war nur ein Tagesabstecher, dann wollte Jesus wieder zurückfahren. Und jetzt haben sie alle Hunger, inklusive dem Herrn. Ja, also ist es eine echte Notsituation. Und diese vielen Tausende von Leuten sind da. Und Jesus verherrlicht sich. Er betet und sie sehen ihn, wie er Brot und Fisch zum Herrn hochhält, zum Vater hochhält und segnet und dankt. Ja, das heißt nicht, dass er gebetet hätte. Er hat gedankt und dann hat er es austeilen lassen und dann haben alle davon gegessen. Ein wunderbares Wunder. Normalerweise, wenn du der Durchschnittsjünger bist, bilde ich mir ein, klickt's und du merkst es so mit Jesus, der kann Sachen, die andere nicht können. Der hat Vollmacht sogar über Naturgewalten und über die Natur und Fischmathematik und Brotmathematik. Logistik, der hat da also Möglichkeiten und Mittel, die mir verborgen sind. Auf den muss ich Acht haben. Naja, auf jeden Fall haben sie das gemerkt. Die Leute wollten Jesus zum König machen und Jesus hat da keine Lust drauf gehabt. Er hat seine Jünger sofort ins Boot gesteckt und hat gesagt, fahrt los. Und er selber ist auf den Berg gegangen, hat sich zurückgezogen. Es ist wichtig, wegen dem, was jetzt kommt. Und die Leute verstreuen sich jetzt. Jesus ist weg, die Jünger sind weg, Gottesdienst vorbei. Zum Essen gibt's auch nichts mehr. Bistro vorbei, kein Kaffee mehr, nichts. Also gehen sie wieder heim. Und sie zerstreuen sich und Jesus sieht, wie sie sich zerstreuen und er betet. Okay, Herr, was ist jetzt, Vater, was kommt jetzt als Nächstes dran? Und während er so betet, blickt er raus mitten in der Nacht auf den See und er sieht den Wind und die Wellen und er sieht, wie das Boot Not leidet. Und um die 4. Nachtwache, also irgendwann zwischen 3 und 6 Uhr morgens, kommt Jesus auf den See. Und er geht am Boot vorbei. Es heißt da ausdrücklich, und er wollte an ihnen vorübergehen. Steht da, in meinem Kapitel 6, Vers 48. Da will ich mich nicht irre. Markus. Überleg dir das mal. Du ruderst hier und du ruderst und plötzlich überholt dich ein Fußgänger. Ja? Hallo Jungs. Und er geht, und es heißt, er geht vorüber. Er ging vor. Warum ist Jesus vorüber? Warum ist er nicht ins Boot gegangen? Also ich bilde mir ein, er wollte, dass sie ihn ins Boot einladen. Weil wenn hier jemand auf dem Wasser laufen kann, Dann ist es gut, so einen im Boot zu haben, weil wer weiß, was alles passiert im Boot, wenn der im Boot ist. Kann ja sein, dass plötzlich der Wind sich zum Beispiel völlig legt. Oder vielleicht besonders glaubensvolle Jünger, die hätten sich denken können, hey, das ist nicht der Klabautermann, weil als alle gebrüllt haben, ja, im Wind und Sturm und so, der Klabautermann kommt, wir sind des Todes, oh nein, Herr. Ja. Einer hätte aufstehen müssen, hätte sagen müssen, das ist nicht der Klabautermann, so wie der läuft, so wie der geht, so wie der ausschaut, das ist der Herr. Nein, der Klabautermann, doch, der Herr. Wieso? Hey, überleg mal, gerade hat er die Brote vermehrt und Fisch vermehrt und alles und da ist nichts dabei, wenn der jetzt auf dem Wasser kommt, der kann Sachen, die andere nicht können. Amen. Haben sie nicht gemacht, stattdessen gerieten sie vollkommen außer sich. Ja, die Haare standen ihnen zu Berge, Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann ging er ans Boot und ist ins Boot eingestiegen und als sie im Boot waren, hat sich eine große Stille auf dem See ausgebreitet. Und sie haben gebrüllt, was ist denn das für eine, wer ist denn das? Ja. Also was mir das zeigt, ist, dass dieser Wind und so, dass der überhaupt kein Thema war. Dass Jesus den Wind hätte stillen können, bevor er losgelaufen ist auf dem See, aber hat er nicht gemacht. Warum ist Jesus im Wind und im Sturm und auf dem See, im Sturm auf dem See gelaufen? Um seinen Jüngern zu zeigen, auch im Sturm kann man auf dem See laufen. In anderen Worten, Sturm oder Nichtsturm ist nicht so wichtig. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, Sturm oder Nichtsturm ist nicht so wichtig. Hör mal. Das, wenn uns eingehen würde, dann wären wir nicht so leicht nervös zu machen. Viel zu viele von uns liegen nachts wach und denken sich, wie es nur mit dem Schulli ausgeht und mit dem Bulli und auf der Arbeit und überhaupt. Und so liegen wir da im Bett und machen uns Gedanken über alles Mögliche, das wir nicht beeinflussen können. Und in der Zwischenzeit läuft der Herr auf dem Wasser. Dadurch demonstriert der Herr, du kannst auch im Sturm auf dem Wasser laufen und gehst nicht unter. Also er konnte das zumindest. Dann kannst du es wenigstens im Boot. Okay? Und er steigt ins Boot herein und dann wird der See still. Was mir zeigt ist, dass das nichts anderes als eine Lektion für die Jünger war. Jesus hat den Sturm gestillt, als er im Boot war, beziehungsweise er ist einfach von selber gegangen. Das war nichts anderes als, glaubt ihr noch, vertraut ihr noch, auch wenn es mal stürmt. Weil der Sturm könnte genauso gut weg sein, das macht keinen Unterschied. Lass dich vom Sturm nicht irre machen. Das ist ein guter Satz, den kannst du dir merken. Lass dich vom Sturm nicht irre machen, der Herr ist der Herr des Sturms. Lad ihn vielmehr in dein Boot ein und wenn er in deinem Boot ist, dann passiert was. Dann schreit er dich mit einem Grundfrieden aus, der den See beruhigt. Das ist wieder der Tisch im Angesicht der Feinde. Jesus im Boot. Und plötzlich passieren zwei Dinge. Einmal, der Sturm legt sich sofort und im nächsten Moment sind sie an dem Ort, an dem sie ankommen wollten. Das heißt im Johannesevangelium. Also das ist eine ganze Reihe von Wundern. Das ist eine Salve von Wundern, die Gott Jesus hier abfeuert. Er läuft auf dem Wasser, er steigt ins Boot und der Sturm fällt in sich zusammen. Oder sie werden aus dem Sturm rausgedrückt, wer weiß schon. Weil im nächsten Moment sind sie am Ufer dort, wo sie hin wollten. Also auch wenn du gekämpft hast und gerudert hast und dir denkst, du kommst nie mehr an im Leben, an deinem Ziel, du hast nie mal irgendwann ein bisschen einen Erfolg, ey, der Herr kommt in dein Boot und im nächsten Moment bist du genau dort, wo du sein wolltest. Amen. So die Strecke, die du dich hättest noch abkämpfen sollen können, die nimm da einfach und verkürzt sie, zack, und du bist dort, wo du sein sollst. Und also merkt ihr da was? Es ist wichtiger und besser für uns, auf Jesus zu schauen, auf den Wundertäter, auf den Wasserwandler, auf den Brotversorger, auf den Sturmstiller, auf den Wegebner, wie geht's weiter? Wundervollbringer, genau, und so. Licht in unserer Dunkelheit und alles. Auf den blicken. Es zahlt sich viel mehr aus, auf den zu blicken, als auf den Sturm. Und wenn der Herr dann mal kommt, dann halt ihn nicht für den Klabautermann und reiß aus vor ihm, sondern erwart von ihm, dass er auch auf unwahrscheinliche Art und Weise wirkt und handelt. Halleluja. Also ich finde es gut. Gut, also Stürme sind kein Problem. Und wenn Gott einen Auftrag gibt, wie Jesus das getan hat, fahrt rüber ans andere Ufer, dann wird er dich erhalten und wird dich zum Schluss ankommen lassen. Sturm oder nicht Sturm? Amen? Okay, gut. Und jetzt noch was. Jetzt wird es ein bisschen ernster. Jetzt kommen wir in eine andere Situation. Wenn Jesus, also Jesus ist jetzt einmal unerkannt an Jüngern vorbeigegangen, die waren schlau genug, ihn einzuladen. Er ist unerkannt an einem Boot vorbeigegangen, hat sich aber dann zu erkennen gegeben. Wir haben auch gesehen, dass er anklopft an manche Türen, abgefallene Gemeinden, beziehungsweise abgefallene Christen. Jetzt, einmal war er sichtbar, einmal war er verkappt, will ich nicht sagen, das ist das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine, er war nicht gleich erkennbar. Und jetzt ist er wieder nicht gleich erkennbar, er kommt nämlich jetzt in Matthäus Kapitel 10, so um Vers 13, in Form von Evangelisten in einem Dorf an. Jesus sagt, wenn sie euch hören, dann hören sie mich, wenn sie mich hören, hören sie meinen Vater. Also wir Prediger, sofern wir das Wort Gottes predigen, sind Redner für Gott. Evangelisten für den Herrn. Okay. Und jetzt hat sie Jesus ausgesandt, sie sollten in die Dörfer gehen und sollten dort das Evangelium verkündigen. Naja, und das haben sie gemacht. So eigentlich kommt Jesus verkappt und verborgen in den Evangelisten in die Ortschaft. Stimmen wir überein? Ja, ne? In ihrer Eigenschaft als Evangelisten sind sie Repräsentanten Christi. Und dann sollen sie schauen, wer dort würdig ist. In anderen Worten, wie offen ist überhaupt, sie einzuladen, wie offen ist für das Evangelium. Und dort sollen sie sich dann niederlassen, sollen sie bleiben. Sie sollen nicht in die Luxusherbergen gehen, aber auch nicht ins letzte Loch, sondern dort, wo sie es halt treffen, sollen sie hingehen. Nicht besonders schlecht, aber auch nicht besonders gut. Und dort heißt es dann, wenn jemand ihnen die Tür aufmacht, dann segnet das Haus, dann wird euer Frieden auf dieses Haus kommen. Schau, der Friede Christi, der kommt nur auf ein Haus, wenn du Christus einlädst. Diejenigen, die die Evangelisten eingeladen haben, die haben eigentlich auch Jesus eingeladen. Und die haben dann natürlich das Evangelium, das gepredigt wurde, angenommen. Und deswegen ist dann ein Grundfriede, sag mal Grundfriede, allen Stürmen zum Trotz, ja, der bleibt dir auch, wenn die Stürme wehen, ist ein Grundfriede da. Du bist nicht allein im Boot, Jesus ist mit dir im Boot. Du sitzt nicht allein am Tisch, Jesus sitzt mit dir am Tisch. Okay? Und du hast nicht nur einfach einen Evangelisten hier eingeladen, sondern Jesus ist in dem und es ist wunderbar. So, dann kommt dessen Friede, der Friede Christi, kommt dann auf dich. Wenn aber diese Ortschaft, heißt jetzt weiter, nicht würdig ist, dann wendet sich euer Friede wieder zu euch zurück. In anderen Worten, so viel Segen wie da war, als ihr bei denen gewohnt habt. War schön. Jetzt geht er wieder weg und euer Segen geht wieder mit, euer Friede geht wieder mit. Wenn sie euch in einem Ort nicht annehmen, wenn sie euch dort nicht wollen, wenn sie euch dort rausschmeißen, dann heißt es, schüttelt den Staub ab von euren Füßen und geht ins nächste Dorf. Schau, den Staub abschütteln sagt mir, dass wir den Dreck der Vergangenheit nicht an einen Ort, neuen Ort mitnehmen sollen, sondern wir sollen unbefangen und wohlgemut und optimistisch in die nächste Ortschaft weitergehen. Okay? Schüttel den Dreck ab von den Füßen. Behalt den Dreck nicht ewig und schlepp den mit an den neuen Ort. Denn wenn sie dich an einem Ort nicht mögen, und jetzt pass mal auf, es gilt nicht nur für Jesus, sondern auch für dich. Wenn dich eine Gruppe clique, wenn sie dich in einem Verein nicht mögen, dann gehst du in einen anderen. Dann mögen sie dich dann. Es gibt Leute, die dich mögen, ob du das glaubst oder nicht. Amen. Zumindest in christlichen Gemeinden. Es sollte zumindest christliche Gemeinden geben, ne, die dich mögen. Auf das muss ich nachher noch eingehen. Nicht auf die Gemeinden letztendlich, sondern auf das, dass sie dich mögen, weil du musst dann nämlich ein bisschen was machen. Vielleicht, ich muss mal schauen. Okay. Jesus sagt also, lass die Vergangenheit hinter dir und streck dich aus nach vorne und geh den Leuten wieder unbefangen entgegen. Denk nicht, dass sie am neuen Ort so sind wie am alten. Ist nicht so. Und es wäre gut, wenn viele von uns das auch tun würden. Manche von uns waren noch mal verheiratet, ja, haben jetzt einen Neuen und du siehst den Alten im Neuen, kaum dass er mal sich auf eine bestimmte Art und Weise benimmt und du hast den Dreck von damals noch an den Füßen. Schlage vor, wischst du ab, schüttelst du ab, lässt du bleiben. Neue Person ist eine neue Person, ist eine neue Umgebung, ist neues alles. Amen. Auf der Arbeit ganz genauso. Wenn sie dich an einem Job nicht mögen, dann hat der Herr irgendwas für dich, wo sie dich mögen. Aber dann schau, renn nicht rum und mach die anderen schlecht. Diejenigen, die dich nicht gemocht haben, red nicht schlecht über die, sondern schau nach vorne und kümmere dich um die, die dich mögen. Und bemühe dich, hör mal, bemühe dich, ein Segen zu sein am neuen Ort. Bemühe dich, ein Segen zu sein am neuen Ort. Und ja, es kann schwierig und es kann hart sein, ab und zu aus einer vertrauten Umgebung rausgenommen zu werden und zu erleben, dass sie dich nicht mögen. Das ist Jesus auch passiert in Markus Kapitel 6. Wir waren schon mal in Markus Kapitel 6 vorhin. Vorher ist was passiert. Da ist er umhergezogen und ist auch nach Nazareth gekommen, in seine Heimatstadt. Und dort hat er in der Synagoge gepredigt. Und die Präsentation war top. Der hat gepredigt und die waren weg, die waren hin und weg. Sie haben getobt vor Begeisterung. Sie haben gesagt, woher, wie kann der so reden? Woher hat er das? Wo hat denn der das gelernt? Die Präsentation ist Hammer. Aber dann haben sie sich mal den Inhalt angeschaut. Und der Inhalt war Flop. Jesus hat nämlich gepredigt, also aus Jesaja hat er gepredigt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Ihr wisst schon, Gefangenen Befreiung auszurufen und so weiter, Blinden, dass sie sehen werden und so weiter und so fort, lauter gute Sachen. Und dann hat er sich hingestellt und gesagt, heute ist diese Schriftstelle erfüllt. Das bedeutet ja, dass der Gesalbte ist, dass er gesalbt ist. Und der Gesalbte auf Hebräisch Messias, auf Griechisch Christus, und das wäre dann der Christus. Der behauptet, er wäre der Christus. Hallo, hat sie der noch alle? Wir kennen den doch. Der ist doch der Bub vom Zimmermann. Und der Jakobus und der Josef und der Simon und der Judas, das sind doch seine Brüder, und die, wir wissen ja, wie die sind. Und die Schwestern sind auch da, nette Leute, aber doch normal, Durchschnitt. Und jetzt kommt der an und sagt, bloß weil er mal eine gute Predigt gehalten hat, er ist der Messias, ja, spinnt der, und dann predigt er auch noch gut über Ausländer. Ihr wisst schon, über den Syrer Naaman und über die Syrophenizierin, die Sidonierin, die Witwe aus Sarepta. Und stellt die als Glaubensvorbilder hin. Ja, spinnt denn der total? Und der hält sich für den Messias. Und sie haben ihn, hör mal, nach einer super Präsentation, ja, nach einer Hammerbotschaft aus der Bibel heraus, haben sie ihn an die Klippe gebracht und wollten ihn hinunterstürzen, den Abgrund runterwerfen. Jesus ist da knapp einem Lynchmord entgangen. Wenn Jesus nach einer Predigt nur knapp einem Lynchmord entgangen ist, was denkst dann du, dass sie dich überall mögen? Und es war seine Heimatstadt. Dort haben sie ihn doch eigentlich gekannt. Mit den Kindern hat er geschussert. Und jetzt wollen genau dieselben Leute ihn killen. Also ich sag mal, trag deine Gefühle nicht immer auf dem Revier. Schau, viele von uns haben das Problem, dass wir im Austeilen richtig gut sind. Im Einstecken noch nicht so. Manche lächeln wissend. Ist so. Okay, gut. Aber ich bin jetzt nur zu zwei gekommen bisher. Habt ihr noch 5 Minuten? Ja. Gut, danke. Okay. Muss nämlich auf noch was kommen. Manchmal, schau, ergreifen Menschen die Initiative. Manchmal ergreifen Menschen die Initiative. Und es ist nicht so, dass Jesus sie auf dem Radar hätte, auf dem Schirm hätte groß, oder dass Gott groß an sie denken würde, sondern sie benutzen ihre Ellbogen und gehen hin zu Gott und ergreifen ihn und packen ihn und sagen ihm, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich, oder du segnest mich denn. Das gibt's auch. So, einmal kommt Gott zu den Leuten, einmal geht er an ihnen vorbei und will sehen, was sie machen. Und einmal ist es so, dass Leute zu ihm kommen und ihn den Saum seines Gewandes packen. Und da müssen wir unbedingt was drüber hören. Ich denke, ich lege da den Schwerpunkt im nächsten Gottesdienst drauf. Weil jetzt ist ja schon wieder der erste gleich vorbei. Okay, lasst mich für euch das trotzdem noch sagen. Im Lukas Kapitel 16, Vers 16, da heißt es, dass das Reich Gottes verkündigt wird seit Johannes dem Täufer, der gepredigt hat. Jesus hat ja den Staffelstab aufgenommen, hat dasselbe gepredigt und dann selber Inhalte entwickelt. Und er predigt also vollmächtig. Und Jesus sagt jetzt, die gute Botschaft vom Reich Gottes wird verkündigt und jeder dringt mit Gewalt hinein. In anderen Worten, da gibt's Entschlossene, die sich an Jesus hinhängen und unbedingt einen Segen von ihm haben wollen. Wovon spricht Jesus? Von den Heilungsgottesdiensten zum Beispiel, die er gemacht hat. In Markus Kapitel 3. Wir sind heute viel in Markus. Markus Evangelium Kapitel 3. Da hat sich rumgesprochen, was er in Kapernaum getan hat. Dämonen ausgetrieben und Kranke geheilt. Schwiegermutter von Simon hat er die Hände aufgelegt und Fieber hat sie verlassen. Das hat man gehört. Und das nächste war, dass er einen Leprakranken, einen Aussätzigen, einen Zombie geheilt hat. Den hat er bedroht und er hat ihm gesagt, sag's ja nicht weiter. Aber der Mann hat gesagt, und hat's weiter erzählt allen, die es hören wollten. Und deswegen ist Jesus überrannt worden von Leuten. Er konnte nicht mehr in Städte gehen, er konnte nicht mehr irgendwo hingehen. Er war an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Markus Kapitel 3. Und in Vers 10 heißt es dann, dass sie sich auf ihn gestürzt haben und ihn angefasst haben. Und alle, die ihn angefasst haben, die sind geheilt worden. Also überleg dir das mal. Das ist so wie im amerikanischen Football. Na, der Mann mit dem Ball. Der liegt am Boden und alle liegen auf ihm drauf. So ungefähr ging es Jesus. Jesus hatte den Heilungsball. Und alle lagen auf ihm drauf und wollten das. So Gewalttätige haben gemerkt, da gibt's was, da gibt's Freibier, ja. Und sie sind gekommen und haben sich diese Heilung abgeholt. Eine wunderbare Sache. Ich sage das deswegen, ich muss das deswegen, ich predige die nächste Botschaft darüber. Also zweiten Gottesdienst könnt ihr dann hören, wenn wir vielleicht auch veröffentlichen. Müssen wir irgendwie wieder machen. Die Sache ist, schau, oft ist es so, dass du auf einem niedrigen Level des Lebens, des Segens lebst, obwohl der Herr einen hohen Level für dich hat. Du bist aber zu faul und ich auch, ja. Wir sind beide aber zu faul, ja. Ein bisschen mehr ins Wort zu gehen, ein bisschen zu fasten und zu beten, vielleicht mit glaubensvollen Menschen, mit Leuten, die den Geist des Glaubens haben, zusammenzukommen und vor denen zu lernen. Und so sind wir auf einem, so Hammer, so geht's schon einigermaßen, aber es ist nicht das Siegerleben, das der Herr für uns hat. Dieses Siegerleben, das der Herr für uns hat, das gibt's nur auf der Gewalttäterebene, wo Gewalttätige ins Reich Gottes eindringen. Wie zum Beispiel die blutflüssige Frau. Es gibt eine ganze Reihe, die blutflüssige Frau, die Syrophönizierin, Bartimäus, zwei Blinde. Für deren Heilung hat Jesus jeweils keinerlei Verantwortung übernommen. Bleiben wir ganz kurz bei der Frau mit dem Blutfluss. Jesus kommt also wieder nach Kapernaum, er landet an, steigt aus dem Boot und Jairus, der Synagogenvorsteher, kommt zu ihm und sagt zu ihm, meine Tochter, 12 Jahre alt, liegt im Sterben, komm. Jesus sagt, ich will kommen. Und sie gehen. Und jetzt geht Jesus durch die Stadt, er geht durch die Straße und in dieser Straße wohnt eine Frau, die seit 12 Jahren einen Blutfluss hatte. 12 Jahre hatte er Blutung nicht aufgehört. Sie hat ihr ganzes Geld den Ärzten gegeben und es wurde nicht besser. Und den Quacksalbern gegeben und es wurde nicht besser. Und dann hatte sie Heilsteine und dann hatte sie alles Mögliche und dann hatte sie Tinkturen und Tropfen und alles Mögliche. Es hat nicht geholfen. Es hat nichts geholfen. Nichts. 12 Jahre lang ist er immer schwach gewesen und hat keinen Besuch groß empfangen dürfen, nur so zum Fenster rein. Warum? Weil sie ja unrein war. Ja, also in der Periode waren Frauen in Israel unrein, kultisch unrein und mussten da bestimmte Reinigungsregeln beachten. Und man konnte die nicht anfassen und so weiter und so fort. Und jetzt ist er also da und sie sagt sich, ey, ich seit 12 Jahren schleppe ich mich wie ein Gespenst durch mein Leben. Und sie hört, was in Markus Kapitel 3, Vers 10 passiert ist. Wie Leute Jesus angefasst haben und sie sind geheilt worden. Und sie sagt sich, wenn ich ihn nur auch einmal anfassen könnte, dann würde ich auch geheilt werden. Das glaube ich, das weiß ich. Ich kenne 10, 20 Leute, denen das passiert ist. Leute, die begeistert waren. Naja, schauen wir mal. Und dann merkt sie, er geht an ihrem Haus vorbei. Er geht an ihr vorüber. Und sie denkt sich, hey, hallo, der mag überhaupt nicht an mich denken, aber ich denke an ihn. Und dann düst sie raus, ob sie jetzt kultisch unrein ist oder nicht, ob die anderen, die sie jetzt berühren, unrein werden durch sie oder nicht, ist ihr völlig egal. In wenigen Minuten ist sie gesund. In wenigen Sekunden ist sie geheilt. Sie weiß es, sie muss sich nur durchkämpfen. Und sie ist ja schwach. Ja? Und alle wollen Jesus anfassen. Und alle wollen ihn mal sehen. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn man einen Superstar mal anfasst. Ja, ich habe ihn angefasst, ich werde mir nie mehr die Hand waschen. Ja. Und sie fällt nieder und jetzt sieht sie die ganzen Füße da und sieht sie da vorne, wie Jesus weitergeht, aber er kommt nur langsam voran, eben weil zu viele ihn drängen. Und sie geht auf allen Vieren, auf Ellbogen wie ein Soldat, robbt sie nach vorne, ja, mit letzter Kraft. Und er will schon weitergehen, er macht den nächsten Schritt, er hebt den Fuß hoch und in dem Moment, tschum, greift sie zu. Und in dem Moment durchzuckt der Blitz Gottes sie und Jesus dreht sich um und sagt, wer hat mich angefasst? Und die Jünger, Herr, alle fassen dich an. Ja, die kichern so, Herr, alle fassen dich an. Und Jesus sagt, nein, es war ein anderes, das war die Berührung des Glaubens. Das war, jemand hat geglaubt und hat empfangen. Es ist Kraft Gottes von mir ausgegangen. Wer war das? Und die Jünger sagen, Herr, alle fassen dich an. Das kennst du doch. Und jetzt kommst du und sagst, wer hat mich angefasst? Herr, 20, 30 Leute hier. Und er sagt, nein, eine Person hat mich angefasst, eine. Und dann hat die Frau gemerkt, dass sie nicht verborgen bleiben konnte, weil sie ist jetzt gesund. Kraft durchzuckt sie und sie steht auf und sie schaut schon, sie leuchtet. Sie schaut schon viel gesünder aus als vorher. Alle, die sie kennen, die sehen, es war doch dieses Gespenst aus dem und dem Haus. Was machen die hier? Die sieht ja ganz anders aus. Die leuchtet ja wie eine Glühbirne, eine verbotene. Und dann erklärt sie, was Sache ist. Und Jesus sagt zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden. Und es soll ihr ja, Synagogenvorsteher Jairus, mach ihr ja keine Schwierigkeiten, weil sie jetzt unrein war. Jetzt ist er nämlich rein und wir halten jetzt mal still, ja? Nix, okay? Alles klar? Frieden. Alles klar? Frieden. Geh hin in Frieden, Tochter. Und Jairus hat dann gemeint, also dann sage ich natürlich nichts, weil der war ja dafür zuständig, dass er die ganzen Regeln durchgesetzt hat. Ihr wisst schon. Ne? Warum bist du raus aus dem Haus? Du hättest im Haus bleiben müssen. Es ist nicht richtig, dass du geheilt wurdest. Es gibt so Typen, es gibt so Leute, gesetzliche Menschen. Aber Jesus war anders drauf, er hat gesagt, geh hin in Frieden. Das war wichtig, dass er das gesagt hat. Alle Pharisäer, alle Schriftgelehrten, inklusive Jairus, der ja der Chef war, haben sie in Ruhe gelassen. Und sie hüpft und geht heim, ja, und freut sich. Jesus ist also an ihr vorüber und hat nicht an sie gedacht. Das Wunder ist nicht von ihm ausgegangen. Nicht von ihm, sag mal, nicht von ihm. Sondern von ihr. Sie hätte daheim bleiben können und hätte zum Fenster rausschauen können. Da geht er. Warum kommt er nicht mal zu mir? Hey, hör zu. Ich beschließe jetzt meine Botschaft mit dem Gedanken, dass du die Initiative ergreifen musst im Leben. Ja, unser Problem ist vielfach, dass wir keine Not mehr kennen, wie diese Frau gekannt hat. Schau, Not macht dich offen für Gott. Ist dir das bewusst, so wie diese Frau offen war? Not macht dich offen für Gott. Viele sind jetzt wieder offen für Gott, weil sie in Not sind, in seelischer Not sind, in finanzieller Not sind, Angst haben, ja, nicht wissen, was mit der Regierung jetzt weitergeht, wenn die totalitäre Tendenzen ausprägen und so. Das ist also alles so eine Sache. Und bisher waren wir es gewöhnt, dass wir uns nicht allzu sehr anstrengen mussten und trotzdem im Segen geblieben sind. Es ging uns gut die ganze Zeit. Und dann kann es sein, dass man in Not kommt und dann wirst du wieder offen für Gott. Das ist eine Sache. Aber viele von uns sind noch in dieser verwöhnten Herzenshaltung. Ja? Wir fangen drei Lehren an. Und überall ist der Chef nicht nett genug. Früher musstest du Lehrgeld zahlen, dass dich überhaupt einer genommen hat. Leute fangen an, ein bisschen zu studieren und dann wechseln sie ihren Studiengang wieder und dann wieder und zum Schluss studieren sie 10 Jahre und haben immer noch keinen Abschluss. Leute, so wird es nichts. Sondern wir müssen schon immer wieder Anstrengungen unternehmen. Anstrengungen sind nicht beliebt, aber Anstrengungen führen dazu, dass du zum Schluss Erfolg hast und einen größeren Segen als andere hast und zufriedener bist und deine Lebensqualität größer ist. Und wenn du dann zusammen mit Gott erreicht hast, diese Erfolge, aufgrund von Gebetserhörungen und so, dann ist das nochmal eine ganz andere Dimension. Dann giltst du plötzlich als gesegnet. Irgendwas ist mit dem, der ist anders. Ja, du hast ganz einfach den Geist des Glaubens. Bei dir ist Jesus mit im Boot. Denk nicht, dass immer alles dir zufällt. Manche Sachen musst du dir hart erkämpfen. Je härter du dir erkämpfst, desto wertvoller sind sie dir dann. Lass mich nur mit einer Herausforderung jetzt enden. Jetzt pass mal auf. Wir müssen investieren, auch in unsere Beziehungen, in unseren Glauben sowieso, unsere Beziehung mit Gott, ganz klar. Aber ich gebe dir mal einen Vorschlag. Ist überhaupt nicht einfach, glaube mir. Aber die Tatsache ist, dass diejenigen, die dich am besten kennen, dich am meisten mögen sollten. Hast du das gehört? Schau, die Welt ist immer damit beschäftigt, die Welt zu retten, die ganze Menschheit zu retten und so. In Wirklichkeit solltest du dich um dein engeres Umfeld kümmern. Denn schau, wenn du dort eine berechenbare Größe bist und man dich dort auch mag sogar, stell dir das vor, dann gelingt dir das auch in größeren Kreisen. Und angenehm zu sein für deinen Mitmenschen, ist gar nicht so einfach. Aber das ist ein extra Thema. Da können wir vielleicht mal anders drüber reden, heute nicht mehr. Okay, alles klar, wir haben es jetzt gehört. Lass uns beten miteinander. Zunächst mal laden wir Jesus in unser Boot ein, in unser Leben ein. Amen. Und dann wird es persönlich, dann musst du selber entscheiden, ob du einen weiteren Schritt auf Jesus zutun willst. Aber zunächst mal beten wir einfach miteinander. Beten wir einfach nach. Vater Gott, ich glaube, dass Jesus dein Sohn ist. Herr, komm in mein Boot. Komm in mein Leben. Setz dich an meinen Tisch. Geh nicht vorbei. Ich lade dich ein. Und Herr, entfalte dich in meinem Haus, in meinem Leben. Bewirk du deinen Segen, Herr. In Jesu Namen. Amen. Und Herr, du musst jetzt nicht mehr mitbeten. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns weise machst im Umgang mit unseren Mitmenschen. Und Vater, wir bitten dich, dass du uns offene Augen des Herzens gibst, dass wir erkennen, wenn du an uns vorübergehst, wenn Gelegenheiten des Segens an uns vorüberziehen, Herr, damit wir dann reagieren. Vater, wir bekennen, dass wir da manchmal blind sind und taub sind und nicht wissen, was Sache ist. Deswegen, Vater, bitten wir dich um offene Ohren und offene Herzen und offene Augen. Geöffnete Augen des Herzens, Vater, damit wir erkennen, was uns von dir geschenkt ist und dass wir erkennen, Vater, wenn du an uns vorübergehst. In Jesu Namen. Amen.